Vater unser, das Gebet. Das ist nicht irgendein Gebet. Und manchmal ist es für mich in meinem Gefühl oft so wie das Plappern der Heiden, wenn die Leute das Vater unser gedankenlos beten. Ja. Aber Vater unser ist das Gebet. Das Gebet. Lieber Vater im Himmel, wenn wir heute das Vater unser betrachten, unser Vater im Mittelpunkt, dann hilf uns, es neu zu verstehen und bewahre uns davor, dieses Gebet zu plappern wie die Heiden, sondern zu verstehen, was das Gewicht dieses Gebets ist, das uns Jesus persönlich gegeben hat. Amen. Das Weitererzählen ist etwas ganz Wesentliches. Weil das war das Erste, was die ersten Jünger gemacht haben, im Auftrag von Jesus. Davon weiterzuerzählen. Und das hat nichts mit uns als Persönlichkeiten zu tun. Sondern wenn wir gerettete Kinder Gottes sind, dann ist es unsere erste und einzige Pflicht, davon weiterzuerzählen. Da geht es auch im Vater unser darum. Das Gebet schlechthin. Wo steht's? Ich will euch nicht prüfen. Man kann ja alles googeln, oder? Oder im Inhaltsverzeichnis nachschauen. Aber vielleicht merken wir uns das. Matthäus 6, die Verse 5 bis 13. Das Vater unser ist eine Gebetsschulung für uns. Diese Gebetsschulung beinhaltet alles, was wir zum Reden mit unserem Gott gebrauchen. Alles. Diese verbindliche Schulung, und die heute das Vater unser ist, das Gebet Jesu, für etwas Verbindliches für uns, weil es vom besten Lehrer aller Zeiten, vom Sohn Gottes, der seinen Vater genauestens kennt und sein Vater ihn genauestens kennt. Na, wer kann uns besser sagen, wie man mit meinem Vater im Himmel redet, als er, als der nahe Sohn? Und darum wollen wir das gemeinsam betrachten und das, was ich heute sage, jetzt bin ich überheblich, aber im Auftrag Gottes darf ich überheblich sein. Schreibt euch das ins Herz und ins Hirn und vergesst das nie mehr. Und es ist ein wesentlicher didaktischer Grundsatz alles Lernens. Didaktik ist die wissenschaftliche Betrachtung und Lehre vom Lehren und Lernen. Es ist ein wesentlicher didaktischer Grundsatz allen Lehrens, dass die gelehrten Inhalte einfach, verständlich, nachvollziehbar, anwendbar und sicher sind. Es gibt eine andere, es gibt so eine Formel, die heißt SMART. Dinge, die wir aufnehmen, müssen umsetzbar sein. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns so ein geistiges Häuptel aufsetzen und damit nicht arbeiten können, es nicht verstehen, nicht arbeiten können und nicht anwenden können. Und das Vater unser ist, und jetzt ein paar Wortgruppen, die ich euch weitergeben möchte, das Vater unser ist wirklich kurz und bündig. Was heißt bündig? Dem ist nichts hinzuzufügen. Es umfasst alles, was wesentlich ist zum Gebet. Und es schließt alle ein und umfasst alle Menschen dieser Welt. Zugehört? Nicht die Christen. Alle Menschen dieser Welt kommen da drinnen vor. Und es wird nicht jeder nach seiner Fasson selig. Ich frage mich manchmal, ob die Europäer die 10 Gebote vergessen haben. Wo an erster Stelle steht, wer? Und sonst auch nur wer? In der chinesischen Auffassung der 10 Gebote wurde das erste Gebot von Amts wegen in der Staatsdoktrin gestrichen und der einzige, der anzubeten ist, ist der Parteivorsitzende. Klingelt da was? Sind die 10 Gebote doch so wichtig, dass die Chinesen hergehen und das erste streichen? Kurz und bündig, umfasst alles, umfasst alle und was noch dazu ist, es setzt Prioritäten. Das Vater unser setzt Prioritäten. Vater unser im Himmel, da habe ich ein Erlebnis aus einer Schule in unmittelbarer Umgebung. Ich habe den Schülern, ich bin ja Deutschlehrer, ne? Und ich habe Methoden und didaktische Freiheit. Also wenn ich gute Texte in meinem Unterricht verwenden will, wird es wahrscheinlich sein, dass ein Großteil davon aus der Bibel kommt. Ja, wo gibt es bessere Texte? Aber das hat der Schulobrigkeit in einem Punkt nicht gefallen. Ich habe nämlich zu Schülern einmal gesagt, du hast einen Vater im Himmel. Das haben die Knäblein daheim erzählt. Negeraufstand in einem Ort da etwas südwestlich. Wie ich so etwas sagen kann, wo doch die Väter da sind und nicht im Himmel. Auf meine Frage, ob sie schon einmal in der Bibel gelesen haben. Aber es wurde mir verboten, noch einmal so etwas zu sagen. Wir haben einen Vater im Himmel. Und auch auf meine Frage, dass es jeden Sonntag gebetet wird. Aber mir in der Schule wurde es verboten, von Amts wegen. Vater aber für wen? Vater unser gilt für alle seine von ihm geschaffenen Menschen. Es ist kein Mensch auf der Welt gewesen und ist jetzt und wird sein, der nicht seiner Schöpfung entspringt. Vater für alle seine von ihm geschaffenen Menschen. Er will, dass alle gerettet werden und seine Kinder werden. Auch der Nachbar, der missmutig ist, der mir ständig am Geist geht, auch den will er retten und zu sich in sein Reich holen. Alle werden gerettet und sollen gerettet werden und seine Kinder werden. Ausnahmslos. Eine Bemerkung dazu, was mir auch aufgefallen ist bei der Bearbeitung zu dieser Predigt. Vater unser, uns. Sehr häufig geht es um uns und uns sind wir. Ich möchte euch aber noch was anderes bitten, wenn ihr das Gebet betrachtet. Sagt es nicht uns, weil wir sind geneigt, so gerne in der Masse unterzugehen. Ja? Nicht ganz vorn, nicht ganz auf der Seite, aber auch nicht ganz hinten, so wie die Kuhberger. So mittendrin mitschwimmen. Ja? Nur nicht anecken, nur nicht vorn blutig werden. Nur nicht hinten nichts erwischen. Setzt es immer anstatt dieses Wortes uns oder wir, ich, mich, ich, mein, ein, mein Vater im Himmel. Dann kriegt dieses Gebet noch eine besondere Bedeutung. Es trifft mich. Dieses unser gilt mir, es gilt uns und es gilt allen. Danke, dass du als Vater uns kennst, uns liebst. Und für uns sorgst, das wäre das Gebet. Geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Name. Die schlimmste Form der Christenverfolgung bei uns in Europa ist der säkulare Humanismus. Gott weg, der ist unangenehm. Wir machen es uns selber. Was dabei rauskommt, wissen wir. Wir brauchen nur in die islamisch diktierten Staaten der Welt zu schauen. 60 davon sind auf der Christenverfolgungsgruppe. 250 Millionen Christen werden zurzeit verfolgt und pro Jahr circa 250 bis 300.000 aufgrund ihres Glaubens getötet. Weißt du, das wäre in Mitteleuropa? Weißt du, das wäre in Mitteleuropa? Wissen wir, dass in China Hunderttausende aufgrund ihres Glaubens im Gefängnis sitzen? Dass in Nordkorea der Besitz einer Bibel gleichzeitig das Todesurteil ist? Säkularer Humanismus heißt, wo sich der Mensch in den Mittelpunkt stellt und fest davon überzeugt ist, Gott nicht mehr gebrauchen zu müssen. Beziehungsweise sich seine Götter selbst macht, selbst gestaltet oder auswählt. Irgendwo wird schon irgendwo ein Gott sein, der mir passt. Und Christen stören da. Elementar. Die sagen, es gibt nur einen Gott. Weil das ist fundamentalistisch. Ich bin froh, dass mein Schwiegersohn als Baumeister weiß, dass ohne festes Fundament ein Haus zu bauen Schwachsinn ist. Vergeudete Mühe. Sinnlos. Dein Name werde geehrt, geheiligt durch unser Leben, durch unser Zeugnis. Standhalten in diesem Glauben. Auch in Europa oder sonst wo, bis zum Leiden und Sterben um Christi willen. Die Sabine und ich waren beim Internationalen Kongress über Christenverfolgung mit etwa 600 Teilnehmern in 400. Ich neige zur Übertreibung, aber das ist manchmal wichtig. Übertreibung ist ein dichterisches Mittel der dichterischen Freiheit. Na, jetzt passt schon. Es waren 400 Leute aus der gesamten Welt und unter anderem hörten wir das Zeugnis von Verantwortung tragenden Christen aus Korea, Syrien, Irak, Türkei, Usbekistan, Nigeria, Sudan, Pakistan, Iran, China, Jemen, Arabien. Aber was diesen Menschen zu eigen war, ein glühendes Einstehen für ihren Vater im Himmel. Unbeschreibliche Power. Da sind wir Weicheier. Wie die in die Welt hinausgehen. Wie die ihr Leben riskieren. Dein Reich komme. Was heißt jetzt dein Reich komme? Ich meine, wenn dein Reich kommt, wo ist dann mein Reich? Wo ist sein Reich? Wo ist dein Reich? Was ist das Reich Christus? Was ist das Reich unseres Gottes? Es gibt auf jeden Fall ein zweites Reich. Und es wird viel zu wenig verkündet. Es gibt das Reich Gottes entsprechend dem Paradies. Das Reich des Lichts. Und es gibt das Reich Satans entsprechend dieser Welt und den Gesetzen, die da existieren. Das ist das Reich der Finsternis. Und es gibt keine neutrale Position für irgendeinen Menschen. Ich schaue mir mal die zwei Reiche an. Ne? Gott gegen Satan. Ne? Hin und her, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong. Und dann warte ich, bis einer Sieger ist, oder? Und dem schließe ich mich dann an. Kann ich die Position einnehmen? Seitdem Christus die Sache erledigt hat, gibt es keine neutrale Position mehr. Es gibt nur eine Entscheidung. Es gibt keine neutrale Position für keinen Menschen. Entweder oder. Entweder Reich 1 oder Reich 2. Wo bist du denn? Wo bist du denn eingeschrieben? Wo sind deine Nachbarn? Wo sind deine Eltern? Wo sind deine Kinder? Was sagt Jesus zu Petrus? Du bist Petrus, Fels. Auf diesen Felsen, das ist der Glaube, auf deinen Glauben, weil Jesus Petrus bekennt, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Christus, der Erlöser und sonst niemand. Und Jesus sagt, das hast du nicht du ausgedacht. Das hat dir mein Vater im Himmel durch seinen Geist ins Herz gegeben. Du bist Petrus, der Fels. Auf diesen Felsen, übrigens gibt es die Stelle im Psalm 45, wortwörtlich mit dem Felsen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, ist gleich die Macht des Todes, werden sie nicht überwinden. Matthäus 16, die Verse 13 bis 20. Und dieses Reich ist seine Gottes Gemeinde, sein Reich schon hier auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Genauso wie du im Himmel regierst, genauso da. Und all so, alles was im Himmel gilt, soll auf Erden gelten in unserer Gemeinde. Genauso, ebenso. Na dann auch da, da bei uns. So baut Gott als sein Reich seine Gemeinde hier auf Erden, als Vorgeschmack auf den Himmel. Als Vorgeschmack auf den Himmel, wo keine Tränen fließen werden, keine Krankheit sein wird, nichts Negatives. Kannst du dir das vorstellen? Keine Wünsche im negativen Sinn. Krieg ist oder Krieg ist nicht. Er baut diese Gemeinde, seine Gemeinde, auch angesichts des Leidens und vor allem durch Verfolgung. Denken wir an den Saulus. Die brutalen Verfolgungen des Saulus haben dazu geführt, dass Christen nach Syrien geflohen sind. In erster Linie nach Damaskus. Darum war ja bis zum Ausbruch der letzten Kriege 80% der syrischen Bevölkerung Christen. Heute sind es 3,4%. Wo sind die anderen? Rübe ab. Und geflohen. Im Libanon. 4,2 Millionen Einwohner, 4 Millionen Flüchtlinge. Davon 80% Christen. Und die dürfen in der Regel nicht auswandern. Die bekommen keine Papiere. Die müssen dort verbleiben. Und da steht eine große Hoffnung drinnen, dass die Syrien wieder aufbauen werden, wenn sie zurückkommen. Als Vorgeschmack auf den Himmel. Er baut diese angesichts des Leidens. Denn zwei Reiche kämpfen gegeneinander. Nur mit dem Unterschied. Das eine hat schon verloren. Gestern in der Nacht hat Österreich gewonnen, ist bei der EM. Die anderen sind nicht dabei. Entschieden. Der Kampf des Reiches des Satans und Christus ist entschieden. Und jetzt sollen uns wir entscheiden, sind wir beim Verlierer oder beim Sieger? Das ist eine relativ einfache Frage. Nur für manche verdammt schwierig. Leider. Lass uns deinen Namen treu bekennen und gib, dass ich auch diese und unsere Verfolger, meine Verfolger, sich zu dir bekehren. Unser täglich Brot gib uns heute. Ist unser Wohlstand in Europa nicht ein direktes Ergebnis der christlichen Entwicklung in der Vergangenheit? Das vergessen wir, indem sogar unsere Politiker so einen Blödsinn verzapfen wie, oh, jeder möge nach seiner Fasson fällig, selig werden. 16. Jahrhundert, also 15. Jahrhundert vor Wien? Überlegen wir uns einmal, was geschehen wäre, wenn wir nicht von außen Hilfe gekriegt hätten. Aus Polen, Jan Sobieski. Wo wären wir heute? Um das auch zu manifestieren, fahrt einmal bitte in den großen Hörsaal der ältesten Universität Europas, nämlich nach Cambridge. Dort gibt es vier Türen. Und diese vier Türen sind wem geweiht? Den vier Evangelisten. Wenn die größtmögliche Ausbildungsstätte von europäischen Menschen ihren Hauptraum durch vier Türen, die die Evangelisten sind, bezeichnet, auch heute noch, dann muss das Christentum und das Christsein Europa maximal geprägt haben. Gott sei Dank. Lieber Vater im Himmel, versorge besonders jene in Hungergebieten, in Not und Bedrängnis, im Gefängnis, durch deine Gemeinde und deine Gemeinde und deine Engel. Wir haben ja vorhin in Schönberg, was das heißt, bitte? Schönblick. Schönblick, wie Christen in verschiedensten Regionen auf wundersame Weise versorgt werden. In welcher Form auch immer. Und ein Auftrag, den der Beauftragte der Evangelischen Allianz im Deutschen Bundestag und in der Deutschen Bundesregierung, stellt sich vor, wesentliche Christen sitzen im Bundestag und in der Bundesregierung und wir haben drei Minister kennengelernt, die dort dabei waren und überzeugte Christen sind. Überzeugte Christen sitzen im Deutschen Bundestag. Und einer der Berater, Uwe Heimowski, sagt, das Wichtigste, was wir Europäer brauchen, und das gilt speziell für die Österreicher, aufhören mit der Jammerei. Wir sind Gesegnete, mehr als irgendein Land dieser Welt. Unendlich mehr als irgendein Land dieser Welt. Geht vorwärts, gebt Hoffnung, seid guten Mutes. Gründet Familien, habt Kinder, baut ein Haus, pflanzt Bäume. Hey, wenn da dieser Bundestagsmensch sagt, im festen Glauben darauf, dass bei Gott Hoffnung ist, und vergib uns unsere Schuld. Was sagst du mein statt uns? Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich dich verleugnet habe. Vergib mir, wo ich mich deiner geschämt habe. Vergib mir, wo ich aus welchen Gründen immer Mission und Weitergabe meines Glaubens aus Feigheit vernachlässigt habe. Führe mich bitte wieder zurück in deine ermutigende Gemeinschaft. Ich will wieder vorwärts gehen und nicht im Tabernakel daheim versumpern. Vergib mir meine Schuld. Wie auch ich vergebe meinen Schuldigern, also steht es nicht in der Bibel, aber wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist ein zuallererst tief in uns sich abspielende Geschichte. Ein immanenter Akt. Ich muss im Herzen jemanden vergeben. Irgendwem die Hand geben und sagen, entschuldige, ja, entschuldige. Zuerst da drin. Da drin. Und im Rahmen meines Burnouts habe ich lernen dürfen, was das heißt, wenn man an einen Schuldner gebunden ist. Immer von irgendwen was erwartet. Dass der Saukerl herkommt und sagt, das ist nicht so. Dass er mal was zurückgibt. Dass er sagt, Helmut, ich habe über dich gelogen. Helmut, ich habe über dich Unwahrheiten verbreitet. Helmut, dass der heute so beschissen geht, ist meine Schuld. Das erwarte ich mir immer von jemandem, der mir schuldet. Das bindet uns. Das macht uns nicht frei. Jedes Mal, wenn wir den Typen sehen, kommt es uns bis daher. Und am liebsten den umbringen. Ja? Das ist das Letzte. Unser Herz ist eine Mörderhöhle. Ketten abstreifen, mit denen uns Schulden an sich binden. Der Herr ist jemanden zu entschulden. Abschreiben, sagt man, glaube ich, in der Wirtschaft und in der Finanzpolitik. Etwas musst du abschreiben. Geht nicht. Weg damit. Das befreit. Kann ich nicht erwarten. Passt. Gott, mach du, was du willst. Ich gehe weiter. Rechne unseren Schuldigern, meinen Schuldigern, Verfolgern, Peinigern, Spöttern ihre Schuld nicht an, sagt Jesus am Kreuz. Rechne ihnen ihre Schuld nicht an, sagt der erste Märtyrer, Stephanus, sondern segne sie und verändere sie nach deinem Willen. Das Gebet in Nordsudan und in Nordnigeria, Boko Haram, ist bei den Christen zuerst: segne die Mitglieder von Boko Haram und bekehre sie. Und dann kannst Bücher lesen und Zeugnisse hören von hunderten Kämpfern, die sich bekehrt haben. Schon ein Hammer. Und führe uns nicht in Versuchung. Lass uns nicht in Versuchung geraten, lieber Vater im Himmel, dir untreu zu werden. Halte uns fern vom gnadenlosen Versucher, der unseren Lieblingsköder kennt. Habt ihr alle so irgendwie eine Schwäche, wenn ich tue, down deep, habe ich die? 100%. Ich weiß es nicht, Gott sei Dank, wo du untouchbar bist. Aber du bist es, ich weiß es. Genauso wie ich. Und der Teufel weiß genau, mit was er uns fangen will und kann. Er kann uns zwar nicht aus Gottes Hand reißen, das kann er nicht, aber er kann unser Leben vergiften und uns ungenießbar machen. Und das will er. Er hat uns zwar schon verloren aus seinem Reich, aber hinmachen will er uns. Fertig machen. Kraftlos will er uns machen. Anschwärzen will er uns. Wenn wir in die heutige österreichische Politik schauen, glaube ich, leben die alle nur von sich gegenseitig anschwärzen und kaputt machen, anstatt dass sie sich gegenseitig in die Höhe peitschen zu Bestleistungen. Dazu brauchen wir seine Kraft, seinen Schutz, seinen Segen, seine Bewahrung. Ein türkischer Vertreter, der auch der für die gesamte Türkei, für die Christenheit der gesamten Türkei im Rahmen der evangelischen Allianz verantwortlich ist, der berichtet hat, dass etwa wie viel 1200 Missionare in letzter Zeit vom Land geworfen wurden. Ja, wie? Ja. Wo aber trotzdem noch welche dort bleiben und so, pff, das ist mir wurscht. Ich habe Gottes Wort zu verkünden. Dann sagt er, bei den Türken ist was ganz Besonderes. Wir sollten mit unserer Arbeit als Christen beginnen wie die Türken. Die Leute alle geschaut, was meint er damit? Mit Mut und Eifer voraus. Und beenden sollen wir unseren Auftrag wie die Deutschen. Mit Gründlichkeit und Disziplin. Sagt der Türke aus Anatolien. Ja, also wenn du den predigen hörst, dann preiseln dir die Ohren runter. Da geht dir das Herz auf. Da fangen sie die Füße zum Brennen an. Du willst schon ausreden nach Anatolien in die Kurdengebiete. Von wo er dann herkommt. Sondern erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns von deinem Widersacher, dem Satan und seinen Helfershelfern, die uns umschleichen und uns schaden wollen. Dir sei Dank, dass diese Erlösung ja schon erfolgt ist. 1. Korinther 15, 54 bis 57. Das Leben, Jesus selber, hat den Tod überwunden. Satan, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Ziemlich sarkastisch, oder? Aber so ist es. Der Tod hat Macht durch die Sünde und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Wer unter dem Gesetz unerlöst steht, ist dem Tod verfallen. Wer aber glaubt, aber gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ist Erlösung. Das ist Befreiung. Das ist der Zustand, in dem Kinder Gottes jetzt schon leben dürfen. Denn dein ist das Reich. Lieber Vater im Himmel, du richtest sichtbar, für uns alle erkennbar, jetzt auf der ganzen Welt, durch uns, dich und mich, deine Herrschaft auf. Wie im Himmel, so auch jetzt auf Erden. Und du wirst deine Gegner zu deiner Zeit gerecht bestrafen für alle sichtbar, bestrafen wollen, eingreifen wollen, sich rächen wollen. Nicht unser Job, nicht unsere Aufgabe. Diese Dinge vergiften uns nur, blockieren uns, machen uns ungenießbar. Und die Kraft, wir werden diese Kraft, seine Kraft brauchen, um sein Werk durch uns in dieser Welt bewerkstelligen und umsetzen zu können. Ein Beispiel, was wir hören durften, ein Diplom-Ingenieur und Städtebauarchitekt aus dem Irak, Maher Bawari, sagt Folgendes. Rundherum in den Flüchtlingslagern sind die Christen und auch andere, ja, wir machen da, was Verfolgung anbelangt, keinen Unterschied. Es ist nur ein Pech, dass zurzeit etwa 300 Millionen Christen verfolgt werden. Und verfolgt heißt nicht, dass jemand hinten nachgeht und ihm das Eis wegnimmt, sondern die sind in ihren unterschiedlichen Dingen, sozial, körperlich, extrem bedroht. Wie soll ich Mut machen? Er steht also vor den Trümmerstädten zum Teil. Wie soll ich den jungen Menschen Mut machen, erstens wieder mal herzukommen, zu schauen? Nebenbei bemerkt, die Bilder, die wir vom Irak und von Syrien haben, treffen nur auf 10% des Landes zu. Und das ist auch die Medienmache. Das meiste ist nur entvölkert, weil die Leute vor Angst weggrenzen. Und sie sollen wieder zurück. Und er sagt, und er hat sich gefragt, als Städtebauingenieur, was soll ich machen, dass der Wiederaufbau funktioniert, dass die Leute wieder zurück in ihr Heimatland kommen, eines der reichsten Länder der Welt, was Rohstoffe anbelangt, Identifikation schaffen, so etwas wie Heimatliebe. Und dann ist ihm eine Idee gekommen. Er hat in einer Stadt 10.000 Bäume gekauft und hat die Jugendlichen gebeten, wenn ihr schon sonst nichts zu tun habt und nur blöd und dumm lungert in den Flüchtlingslagern, helft mir die Bäume pflanzen. Das machen sie. Kann nicht lang dauern, so ein paar Mal pflanzen einen Tag und dann sind wir wieder daheim. Und dann beginnen die Jugendlichen in einer Stadt 10.000 Bäume zu pflanzen. Und dann erzählt er, wie er zu einem, sich da ein Mädchen, was da schwer arbeitend in dem Trümmerfeld entlang der Straße ein Loch ausbuttelt, das Pflanz alleine setzt, gierst und der geht hin und sagt, Fräulein, du pflanzt da ein Pflanzl, spinnst, ist ja für nichts. Geh heim. Was? Wir haben den Auftrag, das Pflanzl da zu pflanzen und das pflanze. Und andere auch noch. Ach so, weißt du was? Ich trete das Pflanzl zusammen, weil das ist für nichts und geh heim. Was sagt ihm das Mädchen dann drauf? Wortwörtlich. Und sollte es mich mein Leben kosten, ich werde nicht zulassen, dass du dieses Pflänzchen zertrittst. Ich werde es beschützen und mit meinem Leben verteidigen. Wie sieht es aus mit dieser Kraft in meinem Leben? Und die Herrlichkeit. Zwei Stellen, die die Herrlichkeit Gottes beschreiben. Im Psalm 22, 28 bis 30 und in Philipper 2, Verse 10 bis 11. So hängen ja auch Neues und Altes Testament zusammen. Immer wieder, direkt. Über Jahrhunderte hinweg. Es werden alle daran gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Enden der Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen, auch über die Ungläubigen, auch über den Islam. Er ist der Herrscher und er wird es beweisen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Welt, Putin, Erdogan, Trump und wie sie alle heißen. Alle werden anbeten. Ist Gott ein Lügner? Das Königreich gehört dem Herrn. Und vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren. Und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Psalm 22, 28 bis 30 zum Nachlesen. Philipper 2, die Verse 10 bis 11. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen. Alle. Im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und Totenreich gilt für alle Mächte, für alle Geister, für alle Dämonen, die Handlanger Satans. Und jeder, ohne Ausnahme, soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das ist Herrlichkeit. In Ewigkeit. Maranatha. Ja, komm, Herr Jesus. Möchte ich beten. Ja, komm, Herr Jesus, bitte. Am besten bald, am besten morgen. Ne? So oder nicht? Aber so steht es in der Schrift. Maranatha. Ja, komm, Herr Jesus. Am besten bald. Amen.